glaube, was da wichtig ist, dass man wirklich moderne Hilfsmittel einsetzt, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, wo man gleichwohl aber auch aufpassen muss, dass man eben da nicht aufs falsche Gleis gerät. Denn künstliche Intelligenz, weiß man ja, ist bekannt dafür, dass sie auch mal zu halluzinieren anfängt. Trotzdem ist es, glaube ich, ein Hilfsmittel, das wir einfach für uns nutzen müssen.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Zukunftsorte. Mein Name ist Lilly Stegner und ich habe heute wieder ein Thema mitgebracht, was die Zukunft der Talente von morgen bestimmt. Universitäten und Hochschulen. Denn egal, ob man selbst studiert hat oder nicht, Unis sind immer ein wichtiger Motor der Innovation. Das vergisst man manchmal, weil Unis oft in Anführungsstrichen nur als Orte der Lehre begriffen werden. Dass sie aber eben auch für die Forschung unerlässlich sind, das merkt man spätestens dann, wenn die Politik in ihre Arbeit eingreift. So gerade gesehen in den USA, wo Präsident Trump der äußerst renommierten Uni Harvard verboten hat, ausländische Studierende aufzunehmen. Viele sehen den Standort jetzt, wenn nicht gefährdet, dann aber doch zumindest empfindlich angegriffen. Abschottung nach außen ist also nicht das, was man sich für die Hochschule der Zukunft wünschen kann. Und zum Glück sieht es ja bei uns ganz anders aus. Hochschulen gehen neue Kooperationen ein, werben ganz bewusst Menschen aus anderen Ländern an, um bei ihnen zu studieren, aber eben auch zu lehren und zu forschen. Einer der Menschen, die sich dem Universitätsbetrieb schon lange gewidmet haben, ist Manfred Bayer. Er ist Rektor der TU Dortmund und hat sich meinen Fragen dazu gestellt, wie die Hochschule der Zukunft aussehen könnte und was dafür noch alles passieren muss. Hallo, Herr Bayer.
Hallo.
Sie wurden jetzt schon zweimal in Folge zum Rektor des Jahres gewählt. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Was glauben Sie denn, was macht heute einen richtig guten Hochschuldirektor aus?
Ja, erstmal Dankeschön dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage kompetent beantworten kann, weil irgendwie ist das ja, ich habe mich ja nicht selbst gewählt, sondern die anderen haben mich ja gewählt und ich glaube auch gar nicht, dass es sowas wie eine pauschale Antwort gibt. Aber wenn ich schon was sagen soll und muss, dann würde ich sagen, mein erstes Prinzip ist, ich achte nie darauf, was muss ich dafür tun, um diesen Titel zu gewinnen. Mhm. Weil ich glaube, wenn man sich danach ausrichtet, dann wird man beliebig und die Chancen sinken eher. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sowas wie eine klare Linie zumindest für sich hat und nicht a priori schon mit Kompromissen startet. Die kommen im Nachhinein dann ohnehin.
Oder wird man im Nachhinein.
Genau, wird man im Nachhinein ohnehin machen müssen. Ganz wichtig ist, glaube ich, ich bin jemand, bei dem jede Person bei 100% Vertrauen startet. Mhm. Es gibt ja die andere Seite von Leuten, die bei denen man immer mit 0% Vertrauen anfängt und über die Zeit Vertrauen aufbauen muss. Bei mir ist das eher umgekehrt. Jeder und jede Person startet bei mir wirklich bei 100%. Und man kann dann auch schon Vertrauen verspielen. Dazu muss man sich aber Mühe geben. Meine Mutter hat mir auch eingebläut, nachdem ich aus relativ einfachen Verhältnissen komme, Respekt gegenüber jedermann. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und was, glaube ich, heutzutage bei den durchaus komplexen Zusammenhängen wichtig ist, ist, dass man begreift, dass man allein gar nichts erreichen kann, sondern dass man dafür ein wirklich gutes Team braucht, an das man eben Aufgaben delegieren kann. Da ist wieder der Vertrauensaspekt wichtig. Und was dann vielleicht noch wichtig ist, meine Lebensdevise, auch wenn ich manchmal vielleicht dann doch an die Grenzen komme, ist immer weiter, weiter, weiter. Also von Rückschlägen sich nicht frustrieren lassen oder dann den Sand in den Kopf stecken, sondern einfach immer weitermachen.
Das sind, glaube ich, alles Dinge, die nicht nur als Hochschulrektor gut sind, sondern auch in ganz vielen anderen Jobs und Lebenslagen helfen können. Wenn Sie sich jetzt an Ihr eigenes Studium zurückerinnern, was war denn da so anders als heute und was hat sich vielleicht auch gar nicht verändert?
Ich glaube, was sich geändert hat, ist, wie auch in der Welt um uns, die Dynamik, mit der alles abläuft. Und das ist vielleicht auch dadurch beschleunigt worden, dass wir natürlich ganz anders mit Medien und mit Informationen konfrontiert werden, als das früher der Fall war. Also ich kann mich noch erinnern, als ich zu studieren begonnen habe im letzten Jahrtausend, da war es ja so, wenn man um 15 Uhr den Fernseher angeschaltet hat, dann hat man das Testbild gesehen. Mhm. Ja. Und es gab nur 2 oder 3 Programme. Internet gab es noch gar nicht. Und auch sonst, es war einfach, ich sag mal, ohne das irgendwie negativ werten zu wollen, es war ruhiger. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Faktor. Ansonsten hat sich bis auf Digitalisierung vielleicht gar nicht so viel verändert.
Was Herr Bayer da anspricht, ist natürlich richtig. Die Digitalisierung hat auch das Studium ganz grundlegend verändert. Als ich noch studiert habe, habe ich meine Kurse zwar schon online belegt und mir also einen digitalen Stundenplan erstellt. Ich habe mich damals aber oft gefragt, wie anstrengend und zeitaufwendig das gewesen sein muss, wenn man das alles persönlich in den Sekretariaten machen musste. Die meisten meiner Nachweise für Seminare und Kurse musste ich aber immer noch auf Papier einreichen. Also ziemlich viel Gerenne zwischen den einzelnen Büros, um den Nachweis vom einen ins andere zu bringen. Das ist heute zum Glück auch anders geregelt. Aber weiter im Gespräch. Was hat sich denn nun konkret verändert?
Was sich in den Hochschulen verändert hat, ist, dass die Hochschulen prinzipiell transparenter geworden sind. Ich als Student hätte mich früher niemals getraut, einen Hochschullehrer anzusprechen. Die waren irgendwie so unendlich weit weg, wohingegen heutzutage oftmals bei den Kolleginnen und Kollegen einfach Tag der offenen Tür ist, wo sozusagen jeder Student, jede Studentin einfach reinschneiden kann, es sei denn, es liegt mal was ganz Wichtiges an. Und das ist natürlich gut. Ja, auch wenn es herausfordernd ist, es ist gut, dass das System wesentlich offener geworden ist. Was sich gar nicht geändert hat, ist, dass man für einen Erfolg im Studium einen hohen Einsatz bringen muss, was eben immer wieder mal Konflikte bringt, weil viele Studierende heute beispielsweise ja auch davon abhängen, dass sie nebenher arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, wo wir, glaube ich, auch als Hochschulen darauf reagieren müssen. Aber prinzipiell der hohe Einsatz, der ist nach wie vor da, den man einfach erbringen muss. Und was sich da, glaube ich, auch geändert hat, ist, dass ich wahrnehme, dass die Studentinnen und Studenten heute mehr miteinander zusammenarbeiten, als früher das der Fall war. Das sieht man ja schon allein, wie heutzutage Bibliotheken gestaltet sind. Das waren ja früher eher Räume mit Einzelarbeitsplätzen und man war früher eher so der Einzelkämpfer, die Einzelkämpferin. Heutzutage sind ja Bibliotheken eigentlich mehr geprägt durch Gruppenarbeitsräume, wo die Leute zusammenkommen und miteinander arbeiten, und das ist ja prinzipiell gut, weil dann Vereinsamung ist ja durchaus ein Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Wenn man in der Gruppe ist, dann bleibt man vielleicht an der Klippe, die man im Moment inhaltlich nicht versteht, nicht so leicht hängen, als wenn man allein ist. Wenn man mal einen Hänger hat, Motivationsprobleme, dann wird man vielleicht auch von der Gruppe mehr mitgenommen und mehr mitgerissen, als wenn man allein in seiner Bude hängt. Also dieses Zusammenarbeiten, das gab es früher nicht so, ist aber sicherlich sehr gut.
Ist ja auch was, was in der Arbeitswelt immer mehr da ist, ne? Das flexible Teams, projektbezogenes Arbeiten. Was muss sich denn aus Ihrer Sicht am Studium in Deutschland ändern, um mit diesem rasanten Wechsel in der Arbeitswelt mithalten zu können?
Also ich glaube, das erste Problem ist mal die unglaubliche Informations- und Wissensflut, die wir haben. Nicht allein, weil neue Medien da sind, sondern auch, weil jedes Themengebiet, jedes wissenschaftliche Feld, dadurch, dass weltweit daran gearbeitet wird von einer unglaublichen Anzahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass dadurch eine Menge von Wissen entsteht, die man überhaupt eigentlich kaum noch handhaben und wahrnehmen kann. Und insofern ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da schaut, dass man Orientierung behält. Und ich glaube, was da wichtig ist, auf der einen Seite ist, dass man wirklich moderne Hilfsmittel einsetzt, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, wo man gleichwohl aber auch aufpassen muss, dass man eben da nicht aufs falsche Gleis gerät. Denn künstliche Intelligenz, weiß man ja, ist bekannt dafür, dass sie auch mal zu halluzinieren anfängt. Trotzdem ist es, glaube ich, ein Hilfsmittel, das wir einfach für uns nutzen müssen. Wenn man früher mal daran denkt, wie man sich Informationen beschafft hat, dann lief das oftmals so ab, dass man stundenlang in der Bibliothek nach Büchern gesucht hat, die geklaut waren oder die nicht zurückgegeben waren. Also allein hier die Digitalisierung und die Informationsflut und wie man daran kommt, da ist alles wesentlich leichter geworden. Hauptproblem ist aber, dass man daran nicht verliert oder darin nicht verloren geht. Und ich glaube, wie wir im Studium reagieren müssen, wir müssen darauf reagieren, indem wir unsere Studienpläne anpassen. Und zwar einfach, ich sage das immer, meine Leuten hier, den Mut zur Lücke haben. man darf nicht sich der Illusion hingeben, dass wenn man beispielsweise Physik studiert, soll ja solche Leute geben, dass man irgendwie das ganze Wissen vermitteln kann oder den Studierenden irgendwie beibringen kann, sondern wichtig ist, glaube ich, da eine Auswahl zu treffen. Was ich immer so gestalten würde, dass ich hergehe und mich wirklich auf die absoluten Grundlagen konzentriere und die müssen wirklich sitzen, weil das ist das Wissen, das einen dann in diesem Fach durch das ganze Leben trägt. Mhm. Spezialwissen dagegen, da muss man einfach den Mut haben, gewisse Dinge beiseite zu lassen, beiseite zu schieben und sich vielleicht exemplarisch auf ein paar Themen zu konzentrieren, wo man die Grundlagen anwendet und einfach Vertrauen in sein Wissen bekommt und auch Erfolgserlebnisse. Das ist vielleicht einer der Punkte, wo wir sowieso die größten Probleme haben oder was vielleicht auch schwer zu vermitteln ist, dass man einfach mal sich wirklich hartes Problem vornimmt, wo man am Anfang denkt, Mensch, das schaffe ich doch niemals und dann sich da einfach durchquält mit der Hilfe seiner betreuenden Personen. Und wenn man sich einmal durch so ein Problem gearbeitet hat, dann ist es, glaube ich, sowas wie ein fundamentales Erfolgserlebnis, wo man hinterher sagt, wow, das habe ich jetzt einmal geschafft und daraus zieht man dann so viel Selbstbewusstsein, dass man keine Angst mehr vor Herausforderungen hat, sondern weiß, dass man vielleicht auch mit der Unterstützung anderer sich daran machen kann und durcharbeiten kann. Das ist, glaube ich, eine Fundamentalerfahrung, die viel wichtiger ist, als irgendwelche Detailwissen sich zu erarbeiten oder beizubringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht im Moment noch unzureichend an den deutschen Hochschulen läuft, dass man vielleicht noch zu viel Detailwissen vermittelt, auch weil die Leute natürlich gerne die Studierenden in ihrer Arbeitsgruppe als Mitarbeiter hätten und ihnen dann schon die letzten Detailkenntnisse ihres Faches beibringen wollen. Ich glaube, dafür müssen wir Abstand nehmen, weil das heutzutage sowieso fundamental unmöglich ist. Also es gibt kein Fach mehr, was an einer Hochschule, auch wenn es eine große Hochschule ist, wie beispielsweise LMU München, was fundamental abgebildet werden kann. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man den Mut zur Lücke hat und gleichzeitig die Grundlagen nicht vernachlässigt.
Das hat mein Professor in meinem Studium auch gesagt, man muss nicht alles wissen, man muss aber immer wissen, wie man eine Lösung finden kann. So quasi kurz zusammengefasst. Sie haben gerade das Thema KI schon angesprochen. Wie machen Sie das denn bei Ihrer Uni in Dortmund, bei der TU? Wie kommt die da jetzt schon zum Einsatz?
Also wir hatten, als KI relevant wurde, uns schon frühzeitig dazu entschieden, es zu ermöglichen. Und natürlich gab es auch Leute, die zu Recht auf mögliche Probleme hingewiesen haben, dass beispielsweise Hausarbeiten oder Ähnliches komplett mit KI erstellt werden. Aber ich glaube, sich dagegen zu wehren oder zu sperren, fundamental gegen KI, das macht einfach überhaupt keinen Sinn, weil das ein Wettstreit ist, den man in jedem Fall verlieren wird.
Das heißt, man muss die Technik auch irgendwie annehmen und gucken, was sie einem bringen kann.
Genau. Also wir haben dann gesagt, ihr dürft KI verwenden, ihr müsst gleichwohl angeben, wenn ihr KI verwendet, und ihr müsst kritisch sein gegenüber der KI. Traut nicht der Information, die euch die KI liefert, sondern betrachtet die Information sehr, sehr kritisch. Und dafür muss man natürlich dann als Hochschule auch entsprechende Seminare anbieten, dass man eben jedes Ergebnis, jedes Resultat, was einem von der KI geliefert wird, kritisch hinterfragt. Und wenn man dann KI einsetzt, beispielsweise in der Hausarbeit, in der Seminararbeit oder in der Abschlussarbeit, dass man die Quelle der KI dann eben auch angibt, im Sinne einer Redlichkeit und einer Ehrlichkeit. Mhm. Aber ich glaube, KI bietet eine unglaubliche Chance für uns, gerade auch die stumpfsinnigen Arbeiten und die blödsinnigen Arbeiten, die einen eigentlich immer genervt haben, loszuwerden und sich wirklich Freiräume zu schaffen, um sich kreativ mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Gleichwohl mit den entsprechenden, wie ich schon gesagt habe, Leitplanken, die einem auch Sicherheit in die Resultate der KI geben.
Verstehe. Das ist ja auch ein bisschen das, was Sie gerade gesagt haben, mit dem immer größer werdenden Wissen, das gar kein Mensch mehr alleine überblicken kann. Da kann eine KI ja durchaus hilfreich sein, um da mal so ein bisschen einen Überblick zu schaffen, wenn man es denn alles hinterher nochmal nachprüft.
Ja.
In Düsseldorf am EUREF Campus starten bald die ersten Studiengänge mit diesem klaren Zukunftsfokus. Und das ist ja ein Konzept, was sich ein bisschen unterscheidet von der klassischen Uni. Da sind Studierende, die sind direkt am EUREF Campus, direkt mit den Unternehmen vernetzt. Warum braucht es denn vielleicht auch solche Konzepte gleichsam mit der klassischen Uni, wie ich es jetzt mal nenne, um das Portfolio von Hochschulen vielleicht ein bisschen zu erweitern?
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass der Unterschied am Ende gar nicht so groß sein wird. Natürlich sind das Weiterbildungsstudiengänge. Das heißt, das sind in der Regel Studierende, die schon eine Berufsausbildung gemacht haben und deshalb auch andere Erfahrungen mitbringen als Studierende, die unmittelbar von der Schule kommen. Das ist vielleicht der Unterschied. Gleichwohl sehen wir an den Universitäten, dass wegen des großen Fachkräftemangels in vielen Disziplinen unsere Studierenden sozusagen parallel zum Studium schon arbeiten. Also wenn ich beispielsweise an Informatikstudierende denke, in der Informatik oder in der Branche, die auf Informatikkenntnisse zurückgreift, in den Branchen ist so ein großer Fachkräftemangel, dass die Studierende ohnehin schon während des Studiums höchst attraktive Hilfskraftjobs anbieten, die teilweise so attraktiv sind, und das ist dann zu meinem Bedauern, dass die Studierenden nicht mal mehr einen Abschluss an der Hochschule machen, was ich für fundamental verkehrt halte. Ich rede auch immer auf die entsprechenden Firmen und ihre Inhaber oder Geschäftsführung ein, macht das nicht, lasst die Leute zumindest noch einen Bachelor machen. Hm. Insofern, das hat sich, glaube ich, ohnehin schon gewandelt, und es gibt Fächer wie bei uns die Informatik, wo wir die Studierenden sagen, wir arbeiten schon zu 100% nebenher. Also ich glaube, die Grenzen verschieben sich da immer mehr, und das ist ja auch gut und vielleicht ja auch motivierend, wenn man während des Studiums schon sieht, was ist ein mögliches Zielbild für den Beruf und das unmittelbar mitbekommt. Und gleichwohl ist es auch so, dass natürlich die Universitäten im Sinne von lebenslangen Lernen immer mehr Weiterbildungsangebote machen müssen. Und genau um solche Studiengänge geht es auf dem EUREF Campus. Insofern glaube ich, dass der Unterschied gar nicht mehr so groß ist, sondern das vielleicht auch ein Modellbild sein kann, EUREF, für das, wohin sich Hochschulen ohnehin werden bewegen müssen, um relevant zu bleiben, und das Wissen, das sie generieren, in die Gesellschaft und in Leute, die eben schon im Beruf stehen und da gar nicht mehr ein Vollzeitstudium nebenher absolvieren können, aber sich einfach neues Wissen erarbeiten müssen, um dieses Wissen dieser Personengruppe bereitzustellen. Ich glaube, was ich besonders finde bei EUREF ist, dass eben wirklich vier Hochschulen zusammengefunden haben, weil sie eben begriffen haben, dass die Studiengänge, die bei EUREF angeboten werden sollen, vielleicht nicht mit dem Wissen einer einzelnen Hochschule bestritten werden können. Und das bringt uns wieder zu dieser Wissensfülle, wovon ich auch schon gesprochen habe. Es ist halt oftmals so, dass ich an einer Hochschule gar nicht mehr das komplette Wissen für einen Studiengang habe, der attraktiv ist. Und dann muss ich halt eine Kooperation zwischen mehreren Hochschulen, in diesem Fall war es ja jetzt die Hochschule Düsseldorf, die Universität Duisburg-Essen, die Ruhr-Universität Bochum und eben die TU Dortmund. Wenn man dann vier Hochschulen zusammenbringt, dann kann man eben aus der Expertise, die dort vorhanden ist, hochattraktive Studiengänge zusammenbasteln. Und ich glaube, das ist sowieso das Modell der Zukunft, dass wir immer stärker in Kooperation gehen. Wie heißt das Neuhochdeutsch? Cooperation is the new competition. Ich glaube, wir müssen wirklich uns hier fundamental im Wissenschaftssystem ändern, denn bisher war das Wissenschaftssystem eher so ausgerichtet, dass man immer miteinander in Konkurrenz geht. Also einzelne Forschende gehen miteinander in Konkurrenz, weil man der Erste oder die Erste sein will, die ein bestimmtes Resultat erzielt. Deshalb kriegt man ja auch Fördergelder oder gewinnt wissenschaftliche Preise. Und genauso sind auch Hochschulen miteinander in Wettbewerb gegangen, wie beispielsweise jetzt in der Exzellenzstrategie, damit man eben bessere Resultate als Gesamthochschule hat als eine andere und vielleicht bestimmte Fördergelder für sich ziehen kann. Ich glaube aber einfach, ganz unabhängig davon, dass es mit den Ressourcen in diesem Land ohnehin etwas knapper werden will, dass es wegen der Größe und der Fülle der Probleme, die wir adressieren müssen in den Hochschulen, ohnehin dringend geboten ist, dass wir miteinander kooperieren und wirklich unsere ganze Expertise zusammenbringen, um diese großen Probleme, vor denen wir stehen, anzugehen und Lösungen zu finden.
Ihr seht, auch Manfred Bayer ist ein Fan der Studiengänge, die ab kommendem Wintersemester am EUREF Campus in Düsseldorf starten. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann hört doch nochmal in die erste Episode dieser Staffel rein. Da haben wir uns die genauer angeschaut. Die Bewerbungsfristen sind übrigens offen. Noch bis Mitte Juli könnt ihr euch bewerben. Weitere Infos Auch die zur Bewerbung findet ihr dann unter talent-campus.euref.de. Jetzt aber zurück zum Gespräch mit Herrn Bayer. Den Vergleich mit Unis in anderen Ländern habe ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten.
Es ist ja auch gerade, wenn man sich dann die deutschen Hochschulen im internationalen Vergleich anschaut, wäre es ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn man hier Kompetenzen zusammenfasst und sich gegenseitig unterstützt, um eben auch international ein bisschen ja konkurrenzfähiger zu sein.
Ja, also ich glaube schon, dass wir international schon ganz gut konkurrenzfähig sind. Erstens glaube ich, dass wir nach wie vor sehr gute, sehr führende Hochschulen haben. Wenn man auf diese Rankings schaut, die gehen ja meistens auch nach Kriterien, wo nicht allein die wissenschaftliche Güte beurteilt wird, sondern beispielsweise auch Nebenkriterien, wie groß ist der Grad der Internationalisierung, der an deutschen Hochschulen vielleicht noch nicht so hoch ist wie beispielsweise in England oder in den USA. Das hat teilweise mit der Sprachbarriere zu tun. Also wenn man an indische Studierende denkt, die sprechen alle Englisch, aber halt kein Deutsch. Und dann gehen sie halt zunächst mal eher in die USA oder ins englischsprachige Ausland, um zu studieren. Gleichwohl sehe ich an deutschen Hochschulen, dass die Bemühungen um Internationalisierung dramatisch anwachsen. Das merke ich auch an meiner Hochschule, weil wir im Moment eigentlich in einem Prozess sind, dass wir die Hälfte unserer Masterstudiengänge schon Englisch abhalten. Nicht nur um internationale Studierende anzulocken, sondern auch um unsere Leute fit zu machen für den internationalen Markt. Und insofern, wo immer es Sinn macht, stellen wir unsere Studiengänge um und dann sehen wir auch schon, dass die Anzahl der internationalen Bewerbungen auf unsere Studiengänge sich vervierfacht hat in nur 2 Jahren. Da sind wir teilweise noch in einem Aufholprozess, aber ich würde sagen, inhaltlich, wissenschaftlich waren wir niemals hinten dran. Und was ein großer Faktor ist, dass man in Deutschland im Vergleich zur USA beispielsweise noch relativ kostengünstig studieren kann. Studiengebühren oder sowas gibt's bei uns nicht. Man muss sozusagen nur, das ist ja auch schon eine signifikante Herausforderung, aber man muss zunächst mal nur dafür sorgen, dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und ich glaube, das kann für viele ausländische Studierende ein wichtiger Faktor sein, eben nach Deutschland zu kommen und hier zu studieren und dann vielleicht auch hier zu bleiben. Denn wir brauchen die Leute ja dringend. Den Fachkräftemangel hatten wir ja schon erwähnt.
Absolut. Haben wir auch in dieser Staffel schon eine Folge zugemacht, wie wir den dann vielleicht hoffentlich lösen können. Wir haben gerade jetzt schon drüber gesprochen, dass das Studium flexibler wird im Sinne von, es gibt mehr Möglichkeiten. Was gibt's denn sonst noch für Erwartungen, die junge Menschen heute an Studium haben? Und können Hochschulen das erfüllen?
Also ich würde sagen, die Erwartungshaltung, die primäre Erwartungshaltung ist gar nicht so unterschiedlich von früher wie früher. Also es geht einfach darum, dass die Neugier der jungen Menschen gut bedient wird. Es gibt ein paar Herausforderungen, wie beispielsweise beim Abholen der Studierenden. Das ist etwas, was Hochschulen weniger beeinflussen können, welches Basiswissen bei den jungen Studierenden vorhanden ist, was sie von der Schule mitbringen. Da sehen wir durchaus, dass da ein breites Spektrum an vorhandenem Wissen da ist. Deshalb bemühen wir uns im Moment sehr und da hilft uns vielleicht das nächste Jahr, wo wir ja keinen Abiturjahrgang bekommen, dass wir sowas wie ein nulltes Semester oder ein nulltes Jahr einführen, wo wir beispielsweise Defizite in der Mathematik einfach durch entsprechende Kurse versuchen aufzufangen oder zu kompensieren, weil ich glaube, das, was wir da am Anfang an Mühe reinstecken, das sparen wir uns hinterher dann im Laufe des Studiums an Arbeit. Und insofern nehme ich wahr, dass alle Hochschulen in Nordrhein-Westfalen sich sehr darum bemühen, solche Angebote zu machen. Die hatten wir schon immer, das waren aber bisher nur so 1-, 2-, 3-wöchige Kurse vor dem eigentlichen Studienbeginn. Ich glaube, dass man das jetzt ausbauen muss. Aber ansonsten, die Grundhaltung ist, glaube ich, nach wie vor, macht uns ein interessantes Angebot. Es wird ja oft davon geredet, dass die junge Generation keine Motivation, kein Talent oder was auch immer, das hat man uns auch schon gesagt. Das sind so Äußerungen, die immer da sind. Ich glaube, daran ist wenig, wenn man die Leute wirklich begeistert oder ihnen ein entsprechendes Angebot macht und die Studiengänge studierbar macht, was zugegebenermaßen etwas herausfordernder geworden ist. Aber ich glaube, dass wir das hinbekommen. Dann bringen die sich mit demselben Feuereifer in ihr Fach ein, dass sie begeistert wie das früher bei uns der Fall war. Und auch uns hat man gesagt, ihr seid ja ohnehin hoffnungslos. Und so im Schnitt kann man sagen, aus uns ist trotzdem was geworden, ja.
Ja, das Schimpfen auf die nachfolgenden Generationen, das ist so alt wie die Menschheit, glaube ich.
Absolut.
Wenn Sie zaubern könnten, wenn Sie das bestimmen könnten und morgen irgendwelche veralteten Strukturen oder Denkweisen, die Sie besonders stören im Hochschulalltag, abschaffen könnten, was wäre das?
Ich glaube, wir müssen einfach mehr Mut haben. Ja, wir müssen uns einfach mal was trauen. Ich sage immer, geht nicht, gibt's nicht. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen prägnant für die ganze Gesellschaft. Wir trauen uns einfach zu wenig und verlassen uns darauf, was früher funktioniert hat, muss einfach weiter funktionieren, obwohl wir sehen, dass es eben nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Mut, einfach mal was zu probieren. Und da muss sich vielleicht auch die Mentalität in der Gesellschaft so ein bisschen ändern. Wenn man damit scheitert, dabei mal was Neues auszuprobieren, dann ist das für mich kein Scheitern per se. Es hat halt in dem Fall nicht geklappt. Aber allein die Tatsache, dass man mal was versucht hat, was Neues ausprobiert hat, ist für mich schon ein unglaublicher Erfolg. Und da hinken wir, glaube ich, im Vergleich zum Beispiel zu USA deutlich hinterher, wo glaube ich, eine Mentalität da ist, dass anerkannt wird, dass jemand mal was Neues versucht hat und dass es dann am Ende nicht geklappt hat, taucht keineswegs irgendwie als negativer, als Minuspunkt im Lebenslauf auf. Ich glaube, diese Mentalität würde ich als erstes ändern und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ist das auch was Sie bei den Mitarbeitenden und ProfessorInnen an der Uni versuchen zu fördern, indem Sie da auf die einwirken und sagen, trauen Sie sich mal was?
Ich versuche es zumindest. Wie gut mir das gelingt, weiß ich nicht. Ich meine, man hat natürlich viel zu tun. Insofern ist so ein bisschen immer eine Tendenz da, die ja auch verständlich ist, gerne so weiterzumachen wie bisher. Aber man kann da eigentlich nur ständig predigen, traut euch was, probiert mal was aus und das wird mit Sicherheit honoriert und ist für euch, für den Alltag auch wesentlich befriedigender, als sozusagen eure Tätigkeit hier zu verwalten. Insofern, ja, also auf alle Fälle, für neue Ideen sind wir hier immer offen.
Und ist auf jeden Fall spannender, als 30 Jahre lang immer dieselbe Vorlesung zu halten.
Absolut. Und ich meine, wir haben ja hier an Hochschulen, es ist ja schon ein Privileg, an der Hochschule zu arbeiten, denn in der Regel beschäftigen wir uns zumindest wissenschaftlich mit dem, was wir interessant finden. Und dass man dafür sogar bezahlt wird, ist ja ein unglaubliches Privileg, ja. Und dann passieren auch ganz viele Dinge im Alltag, die vielleicht nicht so lustig sind, aber dadurch, dass man eben in dem Fach arbeiten kann, für das man sich mal begeistert hat und hoffentlich immer noch begeistert, ist ja ein unglaubliches Privileg und das sollte einen auch dazu motivieren, dass man, Wissenschaft ist ja ohnehin von Innovation und von Neuigkeit geprägt, dass man versucht, diese Innovation und Neuigkeit auch in andere Bereiche zu übertragen und einfach mal was auszuprobieren. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Job, als an der Universität zu arbeiten, ja.
Absolut. Für neugierige Menschen ist das eine sehr, sehr gute Berufsentscheidung. Was macht Ihnen denn Hoffnung, wenn Sie auf die neue Generation gucken, die da jetzt gerade an den Universitäten ist? Wir haben gerade gesagt, es wird sich immer gerne beschwert über junge Menschen. Aber was sehen Sie an denen, was vielleicht ja ein bisschen Hoffnung für unsere Zukunft gesellschaftlich, politisch gibt, wo Sie sagen würden, das wird?
Also ich sehe, dass nach wie vor eine große Neugier vorhanden ist. Ich sehe auch, dass durchaus Bereitschaft für Engagement da ist, wenn man entsprechende Angebote macht. Insofern kann man auch die jungen Leute immer nur ermutigen, wenn immer es Möglichkeiten gibt, und da gibt es ja an Universitäten einige Möglichkeiten im AStA oder im Senat, bringt euch ein, bringt eure Ideen in diese Gremien ein. Ihr trefft dort nicht nur auf Leute, die das gut finden, aber ihr trefft dort auch auf Leute, die das gut finden und die das gerne mit euch umsetzen wollen. Ich sehe auch, dass die junge Generation durchaus sehr selbstbewusst ist, finde ich durchaus auch gut. Das war bei uns, glaube ich, etwas anders. Da war alles noch ein bisschen hierarchischer gestaltet und man hat sich vielleicht weniger getraut, an irgendwelche Professorinnen und Professoren heranzutreten mit Vorschlägen. Das ist aber gut, ja. Da kann ich nur sagen, macht das, macht's aber bitte so, dass es nicht nur Kritik ist. kritisieren kann jede Person, sondern denkt euch gleichzeitig was aus, was eine Lösung sein könnte. Und wenn ihr so an die Leute herantretet, dass ihr nicht nur herumnörgelt, sondern auch Lösungen anbietet, wie sowas gehen könnte, dann ist das System, glaube ich, ein System, was jederzeit offen ist für Veränderungen.
Auch das wieder ein Ratschlag, der, glaube ich, fürs ganze Leben und für ungefähr jede Branche wichtig ist. Konstruktive Kritik ist immer besser als nur Kritik.
Genau.
Wenn wir uns jetzt hier in 10 Jahren wieder zum Podcasten treffen würden und Sie hätten bis dahin alles erreicht, was Sie sich so als Hochschulrektor noch wünschen zu erreichen, wie sieht denn dann die TU Dortmund aus?
Ich sage ja immer, ich wollte eigentlich niemals Rektor werden, weil ich eigentlich in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, sehr glücklich war. Und man hat mich dann geknetet und massiert und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, irgendwann, nachdem dir deine Universität ermöglicht hat, über mehr als 2 Jahrzehnte oder 2 Jahrzehnte das in der Forschung zu tun, was sich interessiert hat, jetzt gibst du mir mal was zurück. Aber ich hatte eigentlich kein großes Programm. Ja, ich bin so mehr oder weniger ins Amt gestolpert. Den einzigen Plan, den ich eigentlich hatte, ich wollte einen gemeinsamen Schal TU Dortmund und Borussia Dortmund realisieren. Und das ist mir gelungen. Insofern könnte man sagen, ich habe mein Wahlprogramm erfüllt und könnte eigentlich zurücktreten. Nee, generell war der Plan ansonsten nur zu versuchen, diese Uni in jedem Bereich, wo es irgendwie möglich ist, besser zu machen. Und diesem Gedanken folgend würde ich weiterhin daran arbeiten, um eben Rahmenbedingungen zu schaffen, die aber dann die anderen Leute aufgreifen müssen, um Forschung, um Lehre, um Transfer möglich zu machen. Und ich glaube ganz fest an das Konstrukt, was wir hier im Ruhrgebiet konstruiert haben, die Universitätsallianz Ruhr, die sich ja auch geschlossen in EUREF einbringt, dass wir unsere Zusammenarbeit total intensivieren auf allen Ebenen, dass wir beispielsweise die Forschenden in einem bestimmten Bereich zusammenbringen, weil wir dann als Ruhrgebiet eine kritische Masse an Forschungsexzellenz aufbringen, die uns vielleicht auf ein Niveau hebt mit Berlin, mit München oder Ähnliches. Und insofern ist dieser Kooperationsaspekt mir ganz wichtig. Das ist aber nicht nur in der Forschung so, das gilt auch in der Lehre. Wir können heutzutage, wie ja schon mehrmals durchgeklungen, nicht mehr jedes Fach in voller Breite anbieten. Schon gar nicht als einzelne Universitäten. Wenn wir aber die 3 Universitäten zusammenbringen und auch gegenüber den anderen Hochschulen in der Region offen sind, dann bieten wir auf einmal ein Fach in einer Breite an, was ich durchaus auch mit amerikanischen oder englischen Elite-Universitäten vergleichen kann oder den großen Hochschulstandorten. Insofern wäre es mir ganz wichtig, dass wir da vorankommen, dass wir entsprechende Studienangebote machen, die möglichst viele Studierende auch von außerhalb ins Ruhrgebiet ziehen, ohne dass das eigene Publikum hier zu vernachlässigen, dass wir entsprechende Forschungserfolge dann erzielen. Also warum nicht in 10 Jahren 2 oder 3 Nobelpreise ins Ruhrgebiet holen, ja? Und dass wir aber auch unseren Beitrag zum Umbau der Gesellschaft leisten, indem wir beispielsweise Startups generieren. Hier sind wir gerade auch als Universitätsallianz ja in einem Wettbewerb, der vom Bundeswirtschaftsministerium ausgeschrieben ist, die sogenannte Startup Factories. Wir sehen gerade, wie in der Wirtschaft bestimmte traditionelle Bereiche einfach wegbrechen und sich Geschäftsmodelle dramatisch ändern müssen. Und ich glaube, da sind wir auch als Hochschulen in der Pflicht, neue Themen, neue wissenschaftliche Ergebnisse zum Wohl der Gesellschaft in die Anwendung zu bringen. Aber bei Transfer denke ich auch nicht nur an neue Firmen gründen, sondern auch in die Gesellschaft zum diese Themen bringen, Nachhaltigkeit oder Ähnliches. Ich glaube, wer soll denn Impulsgeber sein, wenn nicht die Hochschulen mit den jungen und talentierten Leuten, dass wir versuchen, dieses breite Wissen, das wir haben, in soziale Fragen einzubringen, in Umweltfragen einzubringen und zum Umbau der Gesellschaft beizutragen, denn es muss sich ja was tun.
Und das haben ja Universitäten auch schon immer gemacht, ne? Also viele, viele Ideen, die maßgeblich die Gesellschaft geprägt haben, sind an Universitäten entstanden.
So ist das.
Wenn Sie, also der aufmerksame Hörer hat es vielleicht schon ab und zu mal durchklingen hören, Sie sind von Haus aus Physiker. Wenn Sie sich nochmal entscheiden könnten, nochmal von neuem Anfang, neu anfangen zu studieren, würden Sie sich wieder für Physik entscheiden?
Absolut, nichts anderes. Das ist auch das Einzige, was ich wirklich kann. Das, was ich hier als Rektor mache, ich habe das ja nie gelernt, das mache ich immer so ein bisschen amateurhaft. Ich hoffe, die Physik, aber das sollen andere entscheiden, dass ich die einigermaßen professionell betrieben habe. Das Schöne war aber, ich war auch in interdisziplinären Gremien, zum Beispiel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft tätig oder bei der Leibniz-Gemeinschaft. Und da war man beispielsweise auf Begutachtungen zu Initiativen, wo man echt weit weg war. Das Schöne dabei war, man hat einerseits sehr viel Einblick in diese Fächer bekommen und echt auch Respekt gewonnen vor diesen Fächern. Physiker sind ja so tendenziell nicht Big Bang Theory, so ein bisschen arrogante Säcke. Die glauben, dass sie das beste Fach überhaupt betreiben, Klammer auf, das ist auch so, Klammer zu. Aber ich hab bei diesen ganzen Veranstaltungen sehr viel Respekt vor anderen Fächern gewonnen. Gleichwohl, und das wäre ja eine Katastrophe gewesen, bin ich nie an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, Mensch, du hättest eigentlich was ganz anderes studieren sollen, ja, weil das andere Fach besser ist als das Fach, das du studiert hast. Bei allem Respekt vor anderen Fächern, für mich persönlich ist Physik das Ultimative. Und ich versuche es auch immer noch so ein bisschen nebenher zu machen, weil es einfach cool ist, ja. Aber wie gesagt, totaler Respekt vor anderen Fächern und vor Leuten, die eben in eine andere Richtung gehen wollen. Ganz egal, was es ist. Aber für mich persönlich, Physik ist das Ultimo.
Ja, man braucht Menschen mit Leidenschaft in jedem Studienfach.
Jo, so ist das.
Sehr gut. Herr Bayer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich.
Sehr gerne. Danke.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das Gespräch mit Herrn Bayer total spannend. Manchmal haben Unis ja noch so ein etwas verstaubtes Image. Ihnen wird manchmal nachgesagt, dass dort immer alles so gehandhabt wird, wie es schon immer war. Aber da ist total viel Bewegung drin. Und einige Dinge, die Herr Bayer für Universitäten und Hochschulen erreichen möchte, sind auch generell erstrebenswert fürs Arbeitsleben. Offen bleiben, den Spaß an der Sache nicht verlieren und bereit sein, sich immer, immer, immer weiterzuentwickeln. Das alles sind auch Fähigkeiten, die Menschen zu echten Talenten machen. Ob nun ein Studium oder eine Ausbildung das Richtige für einen ist, das muss am Ende jeder selber entscheiden. Aber genauso wie wir gelernt haben, dass Ausbildungen keinen schlechten Ruf verdienen, sollte man auch eine Karriere über eine Uni nicht sofort abschreiben. Denn auch da passieren spannende neue Dinge jeden Tag. Wenn euch übrigens Wissensthemen interessieren, dann kann ich euch noch einen weiteren Podcast der RP-Familie empfehlen. Tonspur Wissen ist eine Kooperation mit der Leibniz-Gemeinschaft, bei der ja auch Herr Bayer schon tätig war. Hört gerne mal rein. Und wenn ihr Zukunftsorte mal live erleben wollt, dann habe ich noch was für euch. Wir zeichnen unser Staffelfinale am EUREF Campus auf. In dem Live-Talk geht es um das Thema Führungskräfte von morgen. Wenn ihr also Lust habt, am 7. Juli um 17 Uhr hier in Düsseldorf dabei zu sein, dann meldet euch bei uns. Am besten direkt unter podcasts@rheinische-post.de. Wir freuen uns auf euch. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Nächste Woche ist Zukunftsorte dann zurück mit einem neuen, spannenden Thema rund um die Talente der Zukunft. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Mein Name ist Lilly Stegner. Ciao!
Stellt euch eine wunderbare Zukunft vor, in der ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn eine neue Episode dieses Podcasts erscheint. Diese Utopie ist nur ein paar Klicks entfernt. Folgt Zukunftsorte in eurer bevorzugten Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Bis bald!